und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Business Talk, dem Podcast von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Produzent und Host. Und jetzt sagen wir erstmal gleich zu Beginn alles Gute zum Geburtstag, lieber Heiner Schönecke. Denn heute, am Erscheinungstag dieser Episode, ist dieser umtriebige Unternehmer, Landwirt, Politiker, aber auch engagierte Bürger 80 Jahre alt geworden. Wir haben den Elstorfer zum ausführlichen Gespräch gebeten. Das Printinterview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe vom Business and People Magazin, die Ende März erscheint. Aber hier gibt es die lange Version zu hören. Zu besprechen gab es jedenfalls eine ganze Menge. Denn wenn man 80 Jahre als Unternehmer und Politiker unterwegs ist, da erlebt man natürlich die eine oder andere Sache. Heiner Schönecke hat ja vergleichsweise klein oder auch ganz normal angefangen als Landwirt, aber hat dann schnell erkannt, er muss sein Produkt zu einer Marke machen. Und das hat ja auch ziemlich gut funktioniert, wie man weiß. Zudem ist er dann ja auch in die Politik eingestiegen und hat dann bis zum Landtag rauf gewirkt. Ganz spannend in diesem Kontext. Er erzählt uns, was seine größten Erfolge und Niederlagen waren, sowohl als Politiker, aber natürlich auch als Unternehmer. Und natürlich haben wir die Chance des Gesprächs auch genutzt, um Heiner Schönecke zu fragen, was läuft aktuell verkehrt in Politik, aber auch in der Wirtschaft. Da hat er natürlich eine sehr dezidierte Meinung zu, denn er kennt ja beide Systeme von innen. Also hören Sie zu, es ist wirklich ein spannender Ritt durch die Jahre und man erfährt eine ganze Menge und kriegt, glaube ich, auch ganz gute Impulse. Also noch einmal herzlichen Glückwunsch, lieber Heiner Schönecke. Und wir freuen uns auf das nächste Podcast-Gespräch mit Ihnen.
Herr Schönecke, stellen Sie sich vor, es ist das Jahr 1976. Sie sind 30 Jahre alt. Wir sitzen in Ihrem Büro. Was würde der junge Unternehmer Heiner Schönecke dem 80-jährigen Heiner Schönecke raten? Was würde er über ihn denken?
Also er hätte dem 80-jährigen mit Sicherheit ganz deutlich gemacht, wie ungeduldig der 30-Jährige ist. Der hätte ihm also erzählt, was er alles noch bereisen will in der nächsten Zeit und ob nicht der 80-Jährige sich in irgendeiner Form auch noch mal ein bisschen nützlich auf Haus und Hof machen könnte, wenn er das dann sowieso schon von Hause aus macht. Also der 30-Jährige war ja sehr geprägt von seinem Umfeld hier zwischen Niedersachsen und Hamburg und 76 war tatsächlich so ein Wegepunkt bei mir im Leben, wo ich heute sagen muss, da hat sich das damals entschieden, dass ich sozusagen in der Politik mitmachen durfte. Die Wähler haben mich dann immer wieder gewählt, weil ich auch gesagt habe, ich mache weiter. Und das war eigentlich spannendes sein.
Interessant, das scheint für Sie so eine Art Elixier zu sein, was andere eher als Bürde empfinden, ja. Dieser politische Wettstreit oder was auch immer. Jetzt sind Sie ja unternehmerischer Landwirt, Sie sind Politiker, Sie sind aber irgendwie auch, finde ich, Hans Dampf in allen Gassen mit Ihren zahlreichen Ehrenämtern, Engagements und so weiter. Welche dieser drei Rollen charakterisiert Sie denn eigentlich am besten?
Ich weiß gar nicht, was ich am liebsten gemacht habe. Das bot sich bei mir an, morgens früh aufzustehen. Also es war für mich kein Problem, morgens um 4 aufzustehen, den Marktwagen zu packen. Und abends eben um 23 Uhr in Neuwunstorf im Ratssaal sich darauf zu freuen, dass man hoffentlich bald in den Ratskeller gehen konnte.
Und am Wochenende dann noch ein bisschen sich überlegen, welches ehrenamtliche Projekt man mal anschieben kann. Ja. Also das Unternehmerische hatten wir. Wir haben die Politik, wir haben letztendlich auch das Ehrenamt. Ich habe mich gefragt, hat man da eigentlich noch Zeit für Hobbys? Beziehungsweise ist dann die Familie nicht das Einzige, was man zeitlich noch machen kann?
Jetzt haben Sie mich an einer Stelle zu fassen. An der Stelle, als ich 1972 meine Ilse geheiratet habe, habe ich natürlich die richtigste Entscheidung meines Lebens getroffen.
Sehr gut.
Dass ich damals gefragt habe. Und sie hat mir also nicht nur den Rücken freigehalten, ich habe also mit meiner Frau auch über viele Dinge streiten können. egal ob es jetzt das Betriebliche war, ob das das Politische war, das Haus selber, Schönecke, ist von früher her eigentlich eher gewerkschaftlich geprägt gewesen, sozialdemokratisch geprägt gewesen. Und ich habe das Streiten eben in der Familie quasi erleben können zwischen Gewerkschaftern und Handwerkern, die sich in die Klatten gekriegt haben, dass die Funken bloß so funken, aber sie haben sich nie erzürnt.
Ja.
Und an der Stelle spielt meine Frau natürlich eine Riesenrolle, dass sie also so einen mittelständischen Betrieb mit drei Kindern sozusagen geschafft hat. Und sie haben alle einen guten Lebensweg eingeschlagen. Und insofern ganz, ganz großen Dank an meine Frau.
Ja, das Spannungsfeld von Wirtschaft und Politik, das kennt wahrscheinlich kaum jemand so gut wie Sie. Sie kennen zumindest beide Seiten ganz gut. Die prallen ja dann oft auch mal ein bisschen aufeinander. Wann haben Sie sich als Unternehmer am meisten über die Politik geärgert?
Das ist eine spannende Frage. Also, dass wir viele Dinge, dass wir an vielen Dingen so lange brauchen, bis wir sie umgesetzt haben. Ich habe mich ja immer um diese Grenzbeziehungen zwischen Hamburg und Niedersachsen gekümmert. Ich habe mich darüber geärgert, dass meine Altvorderen damals das nicht hingekriegt hatten mit der S-Bahn und mit der A26. Ja.
Die in Anführungszeichen Geschwindigkeit oder auch Nicht-Geschwindigkeit der Politik ärgerten Unternehmen auch manchmal.
Ja. Und wir müssen alles beplanen.
Ja.
Wenn Sie,
Dem Buchstaben des Gesetzes.
Ja.
Einspruchssicher.
Es muss alles beklagt werden können. Und die große Heerschar der Juristen, die also daran dann auch noch partizipieren können, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir als Politik eben vieles auch nicht richtig gemacht haben.
Ich würde aber die Frage gerne auch noch einmal umdrehen. Und zwar, wo haben Sie sich denn als Politiker mal oder am meisten über Unternehmer oder über Unternehmen geärgert?
Ja. Es gibt natürlich die Situation. Der Anspruch wird ja häufig auch wie so ein Schutzschild von Unternehmern vor sich hergetragen, so nach dem Motto, ich zahle ja Steuern, also macht mal.
Ja.
So, dass man einen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch in böse Problemlagen bringt, wenn er dann quasi sich davor aufbaut und sagt, ich zahle hier so und so viel Gewerbesteuern und bitteschön, jetzt möchte ich auch, dass das mal zurückkommt. Ja, da ist so mancher Unternehmer wahrscheinlich auch gut beraten, wenn er da die Kirche im Dorf lässt, wohlgemerkt. Und die haben das manchmal auch nicht so ganz einfach. Und trotzdem würde ich mal sagen, diese Demokratie, die funktioniert bei uns immer noch ganz gut. Und alle 5 Jahre steht das natürlich zur Wahl.
Was war denn Ihr größter Erfolg so als Politiker, aber auch als Unternehmer?
Wenn ich jetzt mal als Politiker antworten darf, in der Ratspolitik war das sicherlich das Schaffen des neuen Zentrums in Neuwunsdorf. Wir haben dort in der Bahnhofstraße dann ja das Rathaus gebaut, zusammen mit einem großen Teil auch öffentliche Bedarfe, also dass man dort Vereine und Verbände dann sich wiederfinden lassen konnte. Wir haben in der Ratsarbeit 2 große Sportzentren hier schaffen können. Einmal für den TSV Elsdorf, der ja sehr erfolgreich Fußball spielt in den niedersächsischen Ligen. Und in Neuwunsdorf die TVV, dort am Bassental. Das sind mit Sicherheit Dinge, die ich auch gerne mitgestalten konnte. Ich habe das ja auch nicht alleine gemacht, aber wir hatten als CDU hier in Neuwunsdorf über 30, 40 Jahre lang durchaus immer Mehrheiten für uns. Ja, und dann die große Herausforderung, als die sogenannte Friedensdividende plötzlich über uns kam und die Rödiger Kaserne wurde aufgelöst. Und was machen wir damit?
Ja.
Das waren Dinge, die haben mich umgetrieben. Wenn ich dann auf den Landkreis gucke, dann ist es natürlich die Entwicklung oder war es die Entwicklung des Giegelberges zusammen mit Professor Wiese. Und die Gründung des Fördervereins, die natürlich auch getrieben war dahingehend, so nach dem Motto, hallo, der Staat kann nicht alles bezahlen, auch nicht so ein Museum. Und da haben wir uns immer wieder zusammensetzen müssen, raufen müssen, so nach dem Motto, wie machen wir das klug zusammen? Das Geld fällt vom Himmel, das ist beim Kreis nicht so gewesen. Und beim Kreis ist es natürlich dann auch so, die zusätzlichen Verpflichtungen, die man als Landkreis übernommen hat, zum Beispiel die Gesundheits- und Rettungsdienst, das Einrichten einer Rettungswache hier mit den Johannitern in meinem Heimatort in Elsdorf, Das hat sicherlich damals auch ja politische Schlachten ausgelöst. Da gab es Leute, die sagten, die können uns doch von Habeck und von Buxtehude sehr gut bedienen. Ich bin ganz froh darüber, dass wir das damals durchgesetzt haben. Und was uns nicht so gelungen ist, das hatte ich ja zu Anfang gesagt, ist, dass wir mit der A26 noch nicht fertig sind.
Ja.
Aber da gibt es jetzt ja mittlerweile schon das Schild an der A7, dass man nach Neuwunstorf demnächst rechts abfahren kann.
Genau. Und es gibt auch schon eine Brücke und alles, ne? Also man ahnt, man kann es schon ein wenig riechen, was da kommt. Jetzt haben Sie netterweise die Frage nach der Niederlage schon gleich mit abgeräumt, aber nochmals als Unternehmer. Größter Erfolg, größte Niederlage.
Ich habe viel zu lange als Unternehmer gemeint, dass man nur über den Preis Nahrungsmittel gut verkaufen kann.
Mhm.
Das habe ich erst von den jungen Leuten bei uns lernen dürfen können, oder auch von, gerade auch von meinem Sohn, der von Anfang an immer auf dem Punkt stand, wir können den Hamburger Verbrauchern nur das verkaufen, was er wirklich haben will.
Ja.
Wir haben viel zu lange als Hühnerhalter an der Käfighaltung festgehalten. Das ist einem Verbraucher nicht zu vermitteln gewesen. Ich konnte noch so viel erzählen, dass die Henne vorne sauberes Futter hatte, hinten sauberes Wasser und dass der Hühnerkot sozusagen durch den Rost fiel. Das war den aufmerksamen Verbraucher nicht mehr zu vermitteln. Und dann waren wir natürlich dann, und das daran hat unser Sohn und unsere Familie großen Anteil, dass wir die Ersten waren, die einen großen Freilandstall gebaut haben zwischen Hamburg und Bremen. Und wir in das Risiko reingegangen sind, dass die Menschen dann, als wir die Freilandeier hatten, dann wollten sie die nicht, dann waren die zu teuer.
Das klingt nach einer Eilproblematik, aber.
Aber
war das dann auch der größte Erfolg, dass sie da die Wende geschafft haben und dass es dann doch funktioniert hat?
Es war der größte Erfolg. Wir waren, wenn man so will, vor der Welle. Und wir haben auf die richtige Art, Tiere zu halten, gesetzt. Natürlich hat die Politik auch hier wiederum alles dran gesetzt, um alles Mögliche zu regeln. Und da könnte ich Ihnen jetzt Geschichten zu erzählen, dann wäre die Zeitung mehr als
vielleicht ist das ja sogar der Erfolg, dass Sie es geschafft haben, dieses Brett dann zu bohren, auch gegen die Politik vielleicht.
Wahrscheinlich, ja.
Ich würde mit Ihnen gerne auf die Wirtschaft in Deutschland und in der Süderelbe-Region schauen, jetzt in diesen Zeiten, im Jahr 2026. Wie geht Ihnen das jetzt als 80-Jähriger? Haben Sie manchmal das Gefühl, dass heute mehr richtig läuft als früher oder läuft heute eigentlich mehr falsch als früher?
Also die Wirtschaft ist ja permanent vor neuen Herausforderungen.
Ja.
Und wir sitzen hier an einem Tag zusammen, wo in manchen Gegenden der Welt die Kanonen, die Raketen fliegen. Und das, was ich zutiefst glaube, dass Wirtschaft sich darauf einstellen muss, dass wir hier ein Stück weit dankbarer sein sollten, was wir hier in Deutschland selber produzieren, was wir hier in der EU selber produzieren, dass wir das selber in der Hand haben, dass diese Kreislaufwirtschaft, die wir in vielen Dingen vernachlässigt haben, dass das hoffentlich in Zukunft eine größere Rolle spielt. Denn ein T-Shirt für 2,99 zu kaufen in einem Laden, von dessen Namen ich manchmal gar nicht aussprechen mag, oder sich das denn auch noch nach Hause liefern zu müssen lassen, das sollte man sich doch einmal mehr überlegen.
Das heißt, früher lief die Wirtschaft vielleicht runder auf eine Weise oder vielleicht auch besser. Nichtsdestotrotz kann und konnte so nicht weitergehen. Und jetzt befinden wir uns in der Zeit, wo wir das langsam wenden. Ist das richtig? Und das ist vielleicht auch ein Teil der Krise?
Ja, früher war das selbstverständlich, dass Wirtschaft und Wohnen zusammengehörte. Der Schmied in einem Dorf, der wohnte um die Ecke, der Bäcker war da, der Schneidermeister. Wenn ich zur Schule ging, dann ging ich mindestens an 10 bis 15 selbstständigen Unternehmungen vorbei. Das finden wir heute so nicht mehr. Wir haben alles dafür getan, dass Menschen ein Stück weit weg von ihrer Arbeit wohnen, haben Gewerbegebiete ausgewiesen mit all den Problemen, die dann natürlich sind. Aber dieses einfach zu sagen, früher war vieles besser und einfacher für die Wirtschaft, das würde ich so nicht unterschreiben. Mhm. Denn wir müssen uns immer mit den Besten in der Welt messen. Und das wird auch in 20 Jahren noch so sein und in 50 Jahren so sein, dass unsere jungen Leute sich eben dann mit den Besten der Welt messen müssen. Und hier die Voraussetzungen müssen wir so schaffen, dass sie das können.
Sie sprechen ja oft davon, dass Hamburg und die Süderelbe-Region enger zusammenarbeiten müssen. Warum klappt das eigentlich seit Jahrzehnten nicht so richtig?
Darüber habe ich oft nachgedacht.
Ja.
Und es gibt eben nicht dieses demokratisch übergreifende Gremium in der Metropolregion. Mhm. Unsere Mitstreiter, demokratischen Mitstreiter, sowohl auf Hamburger Ebene wie in Niedersächsischer Ebene, haben ja diese Metropolregion geschaffen. Und das ist zwar ein Gremium, was da ist, und es wird ja auch in Teilen ganz ordentlich gelebt. Und es umfasst ja auch eine ganze, ganze Menge Menschen in einer Region, die wirklich brummt. Aber der Nachteil ist, dass wir nicht die Ebenen haben, wo wir genügend mit kommunizieren. Wenn ein Hamburger Bürgermeister heute darüber nachdenkt, dass er die Hamburger befragen will, wenn wir das Thema vielleicht gleich dann nochmal mit behandeln wollen, dass er die Olympiade gerne nach Hamburg holen möchte, dann kann er das eigentlich klugerweise nur tun, wenn er die ganze Metropolregion im Blick hat. Von Kiel bis nach Lüneburg, bis meinetwegen auch bis nach Hannover. Und da gibt es zu wenig Gremien, die demokratisch besetzt sind, wo man sich austauschen müsste. Mhm. Denn ein Landrat in Segeberg oder ein Landrat in Dithmarschen hat ja im Grunde die gleichen Herausforderungen zu meistern wie so ein Landrat im Landkreis Harburg. Mhm. Aber wir haben alles unterschiedliche Systeme. Wie wird der Hamburger erster Bürgermeister gewählt? Wie wird der Landrat in Schleswig-Holstein gewählt? Wie wird der Landrat in Niedersachsen gewählt? Wir erlauben uns dort diese große Vielfalt und merken, dass wir mit unseren Ebenen da gar nicht so richtig kommunizieren können. Hm. Wir nehmen das zwar, wenn es dann denn mal nicht funktioniert.
Ja.
Ich sage, die Diskussion um die Baustellen in der Metropolregion, Riesenthema. Hm. Ja, da hat es auch nicht funktioniert mit dem Austausch der Meinungen. Und deshalb würde ich, was Olympia anbedacht, würde ich dem Herrn Tschentscher durchaus den Rat geben mögen, dass er mal überlegt, ob er nicht seine Befragung der Menschen bis auf die Metropolregion ausweitet. Und dann hätte er einen ganz anderen demokratischen Aufschlag erreicht für eine Bewerbung, als wenn er das nur auf seine Hansestadt bezieht und die Menschen am Schulterblatt befragt.
Das klingt für mich so ein bisschen so, vielleicht kann man es auf diese Formel zusammen dampfen. Wir haben zahlreiche Abhängigkeiten untereinander, aber wenig Gremien, wo man darüber sprechen kann.
Ja.
Was muss denn eigentlich passieren, dass diese Region attraktiv bleibt, auch für Unternehmen? Sie hatten ja schon erwähnt, das Thema Autobahn zum Beispiel, was also generell Verkehrswege, jetzt steht ja auch die Sanierung der Elbbrücken an in äußerst großem Umfang. Aber was muss man hier machen, damit Unternehmer hier auch bleiben im Süden?
Also ich glaube, die Unternehmung, die wir hier haben, die also auch mit vielen Arbeitsplätzen sozusagen werben können und mit sehr qualifizierten Arbeitsplätzen, sei es jetzt Airbus oder die Hamburger rund um die Betriebe, die rund um den Hamburger Hafen sich angesiedelt haben. Das sind natürlich große Leuchtturmarbeitgeber, mhm, die wir hier in Hamburg haben. Wir haben aber im Süden von Hamburg eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmungen, die ausgesprochen gut aufgestellt sind. Hm. Und wenn wir denen das leichter machen könnten mit politischen Entscheidungen, wie gehen wir um mit der Möglichkeit, wie schafft man Gewerbegebiete, mhm, wie schafft man neue Arbeitsplätze, wie schafft man das, dass die junge Firmen die ich sag mal zuhauf ja sich auch gründen hier in unserer Region, hier behalten, das ist natürlich eine Geschichte, die unsere Wirtschaftsförderung vor allen Dingen lösen müssen, allen voran auch die Süderelbe AG. Trotzdem ist es so, von alleine ist nichts. Und wer gut ist, guckt in die Welt, wo er am besten damit seinem Unternehmen hingehen kann. Ich freue mich darüber, wenn ein junger Mensch sich selbstständig macht und sagt, ich wage das. Ich will selbst und ständig arbeiten, ist ja so ein Wortspiel, wenn man das für sich sozusagen ja nach vorne trägt. Das ist eine Geschichte, die muss auch in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen, genauso wie kluge und gute Verkehrswege und die Diskussion rund um die Autobahn und um die Elbbrücken und um die Möglichkeiten, mit dem ÖPNV nach Hamburg zu kommen. Die haben wir seit 10 Jahren geführt. So richtig viel besser ist nicht geworden.
Eher im Gegenteil, würde ich so. Ja. Persönliche Evidenz, würde ich mal so sagen. Was wäre denn ein Fehler, den diese Region in den nächsten 10 Jahren auf gar keinen Fall machen darf?
Wir haben mit der Leuphana, wir haben mit der Hochschule 21, wir haben mit den Weiterbildungsinstitutionen, die wir hier im Handwerk und in der IHK vorhalten, im südlichen Hamburg, haben wir Möglichkeiten, die man nutzen sollte und fördern sollte. Und an der Stelle sollten wir uns nicht im Klein-Klein in die Haare bekommen, sondern sollten diese Leuchttürme pflegen, denn auch die Leuphana in Lüneburg, Lüneburg war früher eine Behördenstadt und eine Bundeswehrstadt und es gab Kasernen und das war Lüneburg. Und heute ist das ganz was anderes. Und an der Stelle, glaube ich, sollten wir ein sehr waches Auge drauf halten, dass wir diese tollen Leuchttürme, die wir hier in der Region haben, pflegen und weiter ausbauen.
Ich glaube auch, weiterer Ausbau ist durchaus ein Punkt, den man nochmal anpeilen kann, weil Wissen ist ja dann auch so ein bisschen der Rohstoff der Zukunft, wenn man so möchte. Jetzt zu Themen wie Infrastruktur, Bürokratie, Energiepreise. Sie haben einen kurzen Draht zu Unternehmern. Worüber klagen Unternehmer in dieser Region bei Ihnen am meisten? Und tun sie das zu Recht?
Fange ich mit dem letzten Wort an. Mhm. Sie tun es zu Recht. Mhm. Denn jeder hat in seinem Berufsfeld Dinge, die ihn wahnsinnig aufregen, die ihn mürbe machen, wenn sie dann nicht nur vom Landesamt für Statistik in Niedersachsen eine Anfrage kriegen, wie viel sie produziert haben, mit welchen Mengen und mit wie vielen Mitarbeitern und mit wie vielen Stunden. Und wenn sie die gleiche Anfrage dann vom Bundesamt für Statistik bekommen, mit den gleichen, und so, zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien ist das so, dann fragen sie sich, warum trifft das eigentlich mich? Trifft das eigentlich andere auch? Ja, das ist das Schlimme. Es trifft andere in ähnlicher Form genauso. Und man traut den Unternehmern eigentlich nicht zu, dass sie das im Grunde ihres Herzens richtig machen werden. Und sie brauchen an der Stelle diese vielen Berichtspflichten nicht. Dieses Berichtspflichtwesen, was wir hier in Deutschland haben, wird ja immer begründet, das will die EU alles haben und das will die Politik alles haben. Die wollen alle Zahlen haben und alles noch 3- und 4-mal. Ich bin eher der Meinung, in viele Berichte, da kommen 2 Löcher rein. Und wenn es dann ganz gut läuft, dann finden wir das irgendwo in Kellern wieder.
Ja, beziehungsweise es geht vielleicht gar nicht auch nur immer nur ums Ob, sondern auch ums Wie, wie Sie es gerade dargestellt haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss der Sache doppelt und dreifach erledigen, die vielleicht bei etwas smarterem Handling auf der anderen Seite auch dann schon mit einmal erledigt wäre, da entstehen, glaube ich, die Stellen, wo es an Verständnis immer noch mangelt.
Ja, und es wird ja immer wieder auch der gesunde Menschenverstand nach vorne gestellt, so nach dem Motto, warum muss das denn eigentlich alles so sein? Ja, und das ist natürlich eine Herausforderung, auch für zukünftige Leute, die also hier in Zukunft Politik machen, dass sie darauf achten und dass sie das uns nicht gegenseitig zusperren machen.
Lassen Sie uns mal über das Thema Energie reden. Da haben Sie ja ein besonderes Herz für, auch schon seit längerer Zeit. Wir sitzen hier in Adestorf in der Bioenergieanlage. Da kann man vielleicht auch was sehen, was Sie schon im Bereich Wirtschaft gesagt haben. So steht der Wandel an. Der Wandel vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit. Das kann man hier, glaube ich, besonders gut sehen, oder? Ist das hier quasi vorbildlich? Ist das vielleicht auch ein Ding, wo die Region nochmal 2, 3 Schippen rauflegen kann?
Ich bin ja total davon überzeugt, dass wir an der Stelle, was erneuerbare Energien anbelangt, vieles richtig gemacht haben. und wir könnten vieles auch noch wesentlich besser machen. Und von daher ist es so, dass gerade erneuerbare Energien für die Zukunft so eine, ja, ich sage mal, auch Aufbruchstimmung vermitteln. Mhm. Wenn man das, was hier produziert wird, von Windstrom, von Sonnenenergie, von Biogasstrom, meinetwegen auch noch Geothermie oder Wasserenergie, wenn man das klug steuert und wir können das, dann haben wir einen großen Schritt gemacht und haben das auch richtig aufgestellt. Die Diskussion, die jetzt dort in Berlin läuft, dass man ein Stück weit wieder große Gaskraftwerke in Deutschland bauen will, das erfüllt mich mit großer Sorge.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Natürlich müssen wir uns unabhängiger machen. Ja, es war falsch, erst abzuschalten und ich sag mal, den Leuten dann Recht zu geben. Es war immer schon falsch, Atomkraft zu machen. Ja, wir hätten die Atomkraftwerke noch ein wenig länger laufen lassen sollen. Und wir als Niedersachsen und Hamburger, wir haben ja im Grunde mit dem großen Kohlekraftwerk in Moorburg uns auch nicht mit Ruhm bekleckert, ja, wo wir die Milliarden dort im Grunde auf dem Elbsand versenkt haben. Und jetzt soll dort ein großer Elektrolyseur entstehen. Das macht die Sache natürlich nicht besser. Es sind aber eben politische Entscheidungen gewesen, die das eine dann ausgeschaltet haben. Ich glaube, diese dezentrale Energieerzeugung, die wir in Deutschland haben, ist der richtige Weg.
Ja.
Und wir haben heute die technischen Möglichkeiten, das so zusammenzuschalten, dass das auch in Zukunft sozusagen darstellbar ist. Aber es gibt eben viele Hürden, auch an der Stelle zu überspringen.
Aber eigentlich ist auch diese Anlage ein schönes Sinnbild für das, was Sie gesagt haben, eigentlich ja nicht mehr rausnehmen, als man hat. Also es ist eine Form von Genügsamkeit, es ist eine Form davon, dass man nachhaltig mit Sachen umgeht und sagt, okay, wir erzeugen Energie, wir erzeugen sie dort, wo sie gebraucht wird und wir erzeugen sie mit Dingen, die auch vielleicht wieder nachwachsen oder die wirklich echt zur Verfügung stehen und die wir nicht irgendwo in Anführungszeichen rauben müssen.
Das ist im Grunde eine richtige Darstellung, was Biogas heute kann und machen will. Wir möchten ja auch Strom dann produzieren, wenn der Strom dann wirklich knapp ist. Mhm. Das hat die Politik begriffen. Und es muss hier natürlich noch ein Stück weit nachgesteuert werden, damit sich das dann auch am langen Ende rechnet. Denn Biogasstrom ist mit Sicherheit und bleibt mit Sicherheit auch der teuerste Strom.
Ich weiß auch gar nicht, ob das allen Hörern so bewusst ist. Das ist ja das Tolle an diesen Anlagen. Das ist ja auch eine Speichermöglichkeit. Und die Möglichkeit dann zu, also es wird erzeugt erstmal und dann wird es bei Bedarf gespeichert und kann dann beispielsweise nachts oder auch, sehr, ich glaube ja, sehr kurzfristig, also sobald man merkt, oh, hier passiert was, kann man hier zum Beispiel sofort das Blockheizkraftwerk anschmeißen und zum Beispiel Strom einspeisen. Ne?
Ja. Hm. Also das ist der ganz große Vorteil von Biogas, dass wir die Speicherung im Grunde auf diesen grünen Dächern haben, die sogenannten Zipfelmützen.
Die kennt man, diese riesigen, wie soll man das, Tonnen?
Töpf, ne? Ja. Wir haben ja hier eben diesen Standort, wo wir eben das auch produzieren. Und ich glaube, wir haben unsere Zukunft auch noch vor uns, dass wir gebraucht werden in diesem ganzen Konzept.
Da haben Sie ja irgendwie damals, ich glaube, die Anlage ist entstanden 2010, 11, ja, irgendwie so. Haben Sie schon, würde ich sagen, auf jeden Fall Mut bewiesen oder Weitblick, aber wird man für sowas manchmal auch ausgelacht oder angefeindet?
Also im Grunde war es bei mir, ich war ja nun politisch unterwegs, immer so ein Problem, wenn man im Dorf mit einem Güllewagen durch das Dorf fuhr, dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie wird denn wohl das nächste Wahlergebnis sein, wenn die sich ganze Tage nur über dich ärgern. Mhm. Und diese Technik, dass man diesen Geruch der Gülle entnimmt und damit sozusagen einen Brennstoff produziert und diesen dann auch verbrennen kann und ein Gärrest wieder aufs Feld fährt, der kaum noch riecht, das hat mich wahnsinnig begeistert.
daher wie der Wind also.
Ja, es war nicht nur das Kaufmännische, ne, hat sich natürlich am langen Ende auch gerechnet, aber es war natürlich auch so, hallo, Das schließt ja mehr zwei Fliegen mit einer Klappe.
Zwei bis drei auf jeden Fall, ja. Alles klar. Wahrscheinlich haben Sie in diesem Bereich, denke ich mal, also mit der Bioenergieanlage auch durchaus gespürt, dass, also wahrscheinlich nicht erst da, aber da dann mal einmal mehr, dass Deutschland ja auch ein Land der Regulierung ist, beziehungsweise auch der Raum der EU ja ein Bereich ist, in dem so manches reguliert wird. Alle beschweren sich darüber, aber mal Hand aufs Herz, ist es wirklich so schlimm oder kann man es beherrschen?
Ja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Wir haben an der Kante natürlich oftmals auf was überzogen. Die Tatsache, wenn man so einen Betrieb hier führt, dass sie einen Großteil ihrer Zeit eben damit verbringen, etwas aufzubewahren, dass sie Formulare ausfüllen, dass sie aufschreiben, wie viele Stunden sie arbeiten, also jetzt die Maschinen laufen, dass sie aufschreiben, wie viel Gas sie verbraucht haben, dass sie aufschreiben, wann sie das letzte Mal dort die Ölwechsel gemacht haben, dass sie alles versichern müssen, dass sie...
Dass sie das Öl auch entsorgt haben, am besten, nehme ich mal stark an. Ne?
Ja, ja. Also das ist schon eine Herausforderung und ich hab das ja nicht gelernt, sondern wir haben uns das ja angelernt aber wir waren natürlich mit einer Begeisterung dabei und haben das natürlich jetzt in dieser Größenordnung hier machen dürfen. Und ich würde es wieder machen. Ne?
Und haben Sie Verständnis für andere Unternehmer, die sagen, boah, Regulierung, vielen Dank, brauche ich nicht mehr?
Ja, bin jetzt gerade damit konfrontiert worden mit dieser Veröffentlichungspflicht der Entlohnung von Mitarbeitern ab. Ich weiß nicht, ab 150 oder so muss man das innerhalb der Mitarbeiterschaft demnächst auf EU-Ebene
so wie nach Gruppen transparent machen oder irgendwie sowas.
Nee, auch persönlich sozusagen dranhängen. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, müssen wir alles regeln? So, und da wird natürlich oft die EU als ganz schlimmes Beispiel eben vorne angestellt. Die Europaabgeordneten, die verwehren sich natürlich dagegen, dass sie alles regeln wollen.
Vor allem bei den Regelungen steckt ja oft auch hinter, nach meinem Gefühl, eben auch so eine Art Misstrauen, dass man sagt, also eigentlich, wir müssen das jetzt hier regeln, weil alleine machst du es bestimmt nicht richtig oder kriegst du es nicht hin oder was auch immer. Man kann natürlich an sich im Eierproduzenten wahrscheinlich vertrauen, dass er weiß, wie das für seine Hühner am besten ist, allein schon aus Eigeninteresse, oder?
Ja. Also diese Misstrauenskultur, die trifft alle in der Wirtschaft, dass man also dem Selbstständigen nicht zutraut, dass er das per se schon auch für seine Mitarbeiter klug regeln will, weil sonst sein Mitarbeiter geht und geht woanders hin und verdient dort sein Geld. Aber da sind wir gerade als Deutsche ja auch immer eher vor dem Berg oder vor der Welle, dass wir das also auch dann noch ganz deutlich ausleben.
Ich möchte mit Ihnen jetzt über die Food-Branche hier in der Region reden. Sie sind ja, wenn man so will, ja, ich weiß nicht, also einer der Ersten, der quasi ja auch dieses Label sich auch verdient hat, weil das ja bei Ihnen, finde ich, auch durchaus mit Marketing zu tun hat, dass Sie Ihre Produkte wirklich aktiv auch gestalten. Wir hatten ja eben schon über das Thema Umrüstung auf andere Haltungsformen etc. geredet. Sie haben die Lebensmittelbranche hier seit Jahrzehnten erlebt. Was hat sich denn hier eigentlich in den letzten Jahrzehnten verändert in Ihren Augen und warum hat sich das verändert?
Ja, wir haben tolle landwirtschaftliche Unternehmer hier auch in unserer Region. Wir haben ganz tolle Spargelbetriebe hier. Wir haben wahnsinnig erfolgreiche Betriebe, die Direktvermarktung betreiben. Wir haben erfolgreiche Gemüsebetriebe hier in der Region. Das sind natürlich, wenn Sie das so als Foodbranche bezeichnen, auch vorzeigbare. Umgekehrt gibt es natürlich dann auch leider diese Geschichten, dass wir hier eine ganze Menge Molkereien mal gehabt haben, die ihren Laden zugemacht haben, eine ganze Menge Landhandelsbetriebe, die früher hier Dünger und Getreide gehandelt haben, die zugemacht haben. Da hat es also eine Riesenbereinigung auch gegeben. Aber der Markt liegt vor unserer Haustür, der Hamburger Markt, sind 1,5 bis 2,5 Millionen, wie groß man das auch immer fasst. Mhm. Die Möglichkeiten haben wir, die alle zu versorgen. Und man muss dann natürlich gucken, wo man eine wirklich innovative Idee hat. Ich finde schon spannend, was manche Landwirte auch mit den unterschiedlichen Kartoffelsorten, ja. Ne, mit ihren roten Kartoffeln und mit ihren blauen Kartoffeln. Ja. Das ist schon spannend, was manche machen.
Viele Landwirte sagen heutzutage, ja, wir werden politisch und gesellschaftlich ständig kritisiert. Hat die Landwirtschaft in Deutschland ein Imageproblem?
Also per se gilt der landwirtschaftliche Beruf, hat ja gar nicht so ein schlechtes Ansehen. Mhm. Ich glaube, dass die Landwirte so als landwirtschaftlicher Beruf, Technik, Agrarwirtschaft, Ackerwirtschaft, dass das eigentlich von der Bevölkerung durchaus positiv gesehen wird. Mhm. Wir machen als Landwirte natürlich vielleicht den einen oder anderen Fehler, dass wir ja mit unseren Mitbürgern vielleicht auch zu selten ins Gespräch kommen. Ne? Hm. Ist ja auch ein gewisser Weg, wenn man da oben vom Trecker runter muss.
auf alles herabschauen darf.
Ja.
Wenn Sie jetzt einen jungen Menschen treffen und er sagt, ich will in die Lebensmittelbranche einsteigen, vielleicht sogar auch in die Landwirtschaft, würden Sie dem dann eher Mut machen oder würden Sie eher abraten heutzutage?
Also wenn Sie es so global sehen, in die Lebensmittelbranche einsteigen, wir werden auch in 50 und 100 Jahren noch essen.
Aber Sie haben den Lebensmitteleinzelhandel, den Sie immer überzeugen müssen. Das ist, glaube ich, immer nur ein Vergnügen, oder?
Ja, aber auch dort sind natürlich Kaufleute unterwegs, die sich unterscheiden wollen von Lidl und Aldi. Und das kann man dann am besten, wenn man eine gewisse Vielfalt hat, wenn man eine gewisse Regionalität hat. Die Chancen sind auch für junge Leute da. Ich habe jetzt ja selber 5 Enkelkinder, die ja auch irgendwie dann ins Arbeitsleben gehen werden. Ich kann denen nur sagen, dass sie an jeder Stelle, wenn sie gut sind und wenn sie besser sind als andere, auch Erfolge haben.
Okay.
Und ich kann denen eigentlich nur Mut machen.
Also mit der richtigen Einstellung wird das schon.
Ja.
Lebensmittelproduktion ist heute auch durchaus Hightech. Wird die Branche jetzt in Zukunft eher digital werden oder bleibt es am Ende doch eher so die harte körperliche Arbeit?
Also von KI alleine wird keiner satt. Und wir haben hier in der Lebensmittelbranche, in der Landwirtschaft, haben wir eine wirklich gesunde Mischung zwischen Hardware und, wenn Sie so wollen, KI. Mhm. Körperliche Arbeit ist das natürlich mehr, wenn Sie in einem solchen Betrieb unterwegs sind wie wir hier mit Lebensmittelherstellung, mit Lebensmittelverkauf und Ähnlichem. Das ist natürlich ein wenig mehr körperliche Arbeit. Man darf davor keine Angst haben. Aber ist körperliche Arbeit per se denn was Schlechtes?
Also ich glaube nicht.
Ich würde das eher mal positiv sehen. Die einen gehen ins Fitnessstudio und die anderen sagen, ich habe keine Rundholzallergie, ich nehme auch nochmal die Schaufel.
Fitnessstudio ist ja an sich nur Ausdruck dessen, dass die Arbeit einen körperlich nicht auslastet. Ja, sonst bräuchte man das ja gar nicht. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Foodbranche allgemein schauen, welche Entwicklung würden Sie gerne stoppen, wenn Sie könnten?
Negativ in unserer Branche ist sicherlich noch diese Affinität hinsichtlich der Preise. Mhm. Wenn Sie am Sonnabend das Wochenblatt nehmen oder eine Tageszeitung und schütteln die, dann haben Sie die großen Anzeigenblätter da sozusagen mit drin. Und da geht es nur um den Preis.
Und was für Preise, ne?
Ja.
Also Kilo Hack 5 Euro.
Ja, also das ist eine Geschichte, die hat mich immer umgetrieben und ich wollte mich auch so nicht vergleichen lassen.
Mhm. Wir kommen jetzt also zum Abschluss. Wenn jemand in 20 Jahren auf diese Region schaut und schaut, auf wie sie sich entwickelt hat in der Vergangenheit, was würden Sie sich wünschen, was dann über Ihre Generation von Unternehmern und Politikern gesagt wird?
Ich bin nicht so vermessen, dass ich sage, dass wir viele Dinge richtig gemacht haben. Aber ich hatte um mich herum immer Leute, die mit mir zusammen, meine ich, auch den Willen hatten, vieles richtig zu machen. Ob in 100 Jahren auf diese Zeiten zwischen, Sie haben ja 1976 angefangen, bis 2026 so drauf geguckt, gucken werden, wie ich da heute drauf gucke. Wir haben uns daran erinnert, was früher war und haben so eine Institution wie Kiekeberg mit dem Förderverein weiterentwickeln können. Wir haben die Herausforderungen angenommen mit der Bildung von, mit der Weiterbildung von Jugendlichen, von Schülern in Sachen MINT, mit der Zukunftswerkstatt. Und wir haben damals, ich sage mal, oder in den Jahren das gemacht. Andere werden sagen, das wurde auch langsam Zeit, dass wir, was Personennahverkehr anbelangt, was was die Autobahnbau anbelangte, dass wir dazu mindestens versucht haben, das neu aufzusetzen und zu sagen, wir müssen damit jetzt auch mal langsam zu Potte kommen. Ich glaube, in der Zeit haben wir eine ganze Menge gemacht, aber nun zu sagen, wir haben das alles richtig gemacht, das mögen dann andere beurteilen. Mhm. Nichtsdestotrotz, dieses politische, dieses Betrachten meines politischen Lebens. Ich bin gerade dabei und schreibe meine Lebenspunkte auf bin selber überrascht, dass ich fast alle Terminkalender aufbewahrt habe aus meiner politischen Zeit. Jetzt habe ich sie aber weggeschmissen.
Das ist nur schlecht, wenn es mal einen Untersuchungsausschuss gibt.
Ja, ja. Wir haben sie jetzt alle entsorgt, aber wir haben sie das ja natürlich jetzt alles auf Platte. So, und jetzt kommen natürlich die Geschichten dazu, die ich dann selber noch so erleben konnte. Hm. Und gut.
Das führt uns ganz gut zur letzten Frage. Wenn Sie heute auf Ihr Leben schauen, was davon war Glück und was war Entscheidung?
Ich bin 1980, schon sehr, sehr lange her, das erste Mal gefragt worden, ob ich für den Landtag in Niedersachsen kandidieren würde. Ich habe mir damals unsere junge Familie angeschaut und der Sohn war damals 8 Jahre, Tochter 6 und 4, 6 und 3. Und wir haben uns damals entschlossen, ich bleibe hier und mache das nicht. Und als man mich dann 2002 wieder gefragt hat, ob ich das machen will, da habe ich gesagt, ich mache es. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich für die Region an der Stelle eine ganze Menge bewegen konnte. Und ich habe mich immer wieder erinnert gefühlt an Friedrich von Bodelschwingh, der ja in Bethel die Behindertenhäuser geschaffen hat, der mal ein Lebensmotto hatte, Dienst ist nicht Last, sondern Freude. Und mein Pastor, der mir diesen Konfirmationsspruch mitgegeben hat, weiß ich nicht, ob er sich das dabei gedacht hat, aber mir hat es immer eine große Freude gemacht, politisch sich zu streiten und nicht zu erzürnen.
Aber klingt ja wie eine gesunde Mischung aus Glück und Entscheidung. Ja. Also, oder Glück durch Entscheidung. Prima. Herr Schönecke, ich sage Ihnen vielen Dank, dass Sie so viel Zeit hatten und auf die nächsten 80.
Ja.
Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.